Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Ab und zu verlasse ich ja hier die Werbe- und Kommunikationswelt, wenn es um wichtige andere Themen geht. Und eines dieser wichtigen anderen Themen ist im Moment sicherlich der Nahostkonflikt, den ich nicht mehr durchschaue. Und da habe ich mir gedacht, da hole ich mir Hilfe. Und deswegen bin ich jetzt mit Professor Joachim Krause verbunden. Hallo Herr Krause erstmal.
Hallo Herr Burak.
Sie sind mittlerweile emeritiert, aber haben eine emeritierte Professor für internationale Politik.
Ja.
Am Institut für Sozialwissenschaft der Universität in Kiel, richtig?
Mhm, richtig.
Mit einer, wie ich sagen muss, auf Wikipedia sehr beeindruckenden langen Veröffentlichungsliste. Aber lassen Sie uns doch mal bitte zum Nahostkonflikt kommen. Es gibt dort, wenn ich das so halbwegs richtig verfolge, zwei Geschichten, die erzählt werden. Erstens, nach dem Überfall der Hamas auf aus dem Gazastreifen nach Israel hat natürlich Israel ein Recht der Selbstverteidigung. Und die andere Geschichte ist, dass man sagt, ja, sie haben das natürlich, aber sie übertreiben es auch ein wenig, weil sie auch in zivile Sektoren reingehen. Um das mal ein bisschen kurz zusammenzufassen. Würden Sie diesen zwei Geschichten erstmal grundsätzlich zustimmen, Herr Krause?
Ja, beide stimmen. Israel verteidigt sich gegen zwei Gegner, nämlich Hisbollah und Hamas, die in den letzten 20 Jahren nichts anderes gemacht haben, als Militärstellungen innerhalb von zivilen Gebäuden aufzustellen, auch in Schulen, in Krankenhäusern oder auch in ganz normalen Wohnhäusern. Sie haben sich in tief versteckt in Höhlen, in Tunnelsystemen, die sie unterhalb dieser zivilen Einrichtung angelegt haben. Und die Israelis sind im Augenblick erstaunt, eben wie weitgehend diese Tunnel die beiden Tunnelsysteme fertiggestellt worden sind.
Und was, wenn ich da mal so ganz kurz einhaken darf, es gibt ja manchmal auch die Idee, dass man sagt, naja, da werden von Israel auch Krankenhäuser und dergleichen vielleicht nicht angegriffen, aber sie werden in Mitleidenschaft gezogen und man sagt dann immer, muss denn das wirklich so sein? Was ist denn Ihr Kommentar zu solchen Berichten? Also das wird auch in der Tagesschau und dergleichen so gezeigt.
Ja, das ist nicht zu vermeiden. Wenn Sie Militäreinrichtungen und Waffenlager in Krankenhäuser haben, dann sind diese Krankenhäuser militärische Ziele, denn entfällt auch der Schutz des humanitären des humanitären Völkerrechts für diese Gebäude. Das muss man auch sehen. Das humanitäre Völkerrecht versucht ja, beide Parteien eines Konfliktes dazu anzuhalten, dass zivile Personen oder auch zivile Einrichtungen nicht getroffen werden. Und wenn eine Seite, das sind hier die Hisbollah oder Hamas, sich an diese Vorgabe nicht halten und geradezu das provozieren, da muss man sagen, ist es zwar bedauerlich, dass zivile Menschen ums Leben kommen, aber es ist so gewollt von der Hamas und von Hisbollah. Und die Israelis versuchen natürlich, den zivilen Kollateralschaden gering zu halten. Aber das ist nicht immer möglich. Und deswegen haben wir diese Bilder, die natürlich beeindruckend sind und schlimm sind. Aber was soll man sonst machen? Ich meine, das ist ja eine reale Bedrohung, der sich Israel ausgesetzt sieht. Und wie real das ist, haben wir im Oktober 2023 gesehen. Und die Differenzierung ist in den deutschen Medien nicht immer gegeben. Da wird eigentlich nur auf die Palästinenser geschaut, die verzweifelt berichten, dass ihr Haus zusammengestürzt ist. Aber ob dieses Haus nur zufällig vorher ein Hisbollah-gemietetes Haus war, das erfährt man denn in der Medienberichterstattung nicht. Und das ist etwas, was mich etwas stört, weil hier ist eine Differenzierung notwendig, die bei uns weitgehend nicht geschieht. Man guckt immer nur auf das Leid der Menschen, die von den israelischen Angriffen betroffen sind. Das kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits gehört zur ganzen Geschichte eben auch noch viel mehr.
Das Ziel von Israel soll ja sein, dass sowohl Hamas als auch Hisbollah so in ihre Schranken gewiesen werden, dass sie quasi nicht mehr existieren. Habe ich das richtig verstanden?
Na, das kann man nicht sagen. Ich sag mal so, das primäre Ziel der Israelis derzeit ist es, die militärischen Strukturen, das sind ich sag mal, Brigaden, Kompanien von der Hisbollah, der Hamas zu zerschlagen, militärische Einrichtungen zu zerschlagen, das heißt Raketenstellung oder Artilleriestellung, möglichst viele von diesen Leuten gefangen zu nehmen oder zu töten und damit ihre militärische Handlungsfähigkeit drastisch zu reduzieren. Das heißt nicht, dass Hamas oder Hisbollah aufhören zu existieren. Dazu sind sie zu tief in der Bevölkerung von Gaza, aber auch des Südlibanons, der Schiiten dort verankert. Aber man raubt ihnen sozusagen die Möglichkeiten, Israel in einer Art und Weise zu bedrohen, wie wir sie im Oktober 2023 erlebt haben oder wie, was jetzt hinzukommt, ist natürlich auch noch die Bedrohung durch Raketen und Artilleriebeschuss. Das möchten die Israelis auch einschränken oder sozusagen unterbinden. Das haben sie bisher auch relativ gut geschafft, muss ich sagen, aber sie werden nie verhindern können, dass sich dort Guerilla-Organisationen bilden können, die in der Bevölkerung Unterstützung finden. Aber das ist eine Art von Bedrohung, die erst einmal für Israel nicht so dramatisch ist, als wenn man sich vor großen Überfällen schützen muss oder von Raketenangriffen.
Welche Rolle spielen im Moment eigentlich noch die Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden? Ich habe so den Eindruck, nachdem sich Israel militärisch umorganisiert hat und jetzt im Libanon ist, spielt das eigentlich kaum mehr eine Rolle und man hört davon relativ wenig.
Ja, man hört schon sehr viel, vor allen Dingen die Angehörigen der Geiseln demonstrieren da täglich auf den Straßen von Israel dafür, dass das Leben ihrer Angehörigen stärker berücksichtigt wird. Aber mein Eindruck von der israelischen Regierung ist, dass sie sich entschlossen haben, ihre Handlungsfähigkeit nicht durch die Rücksichtnahme auf Geiseln einschränken zu lassen, weil für sie ist eben nicht nur das Leben der Geisel wichtig, sondern sozusagen das Überleben Israels und die Sicherheit von sehr, sehr breiten Schichten der Bevölkerung vor Angriffen der Hisbollah oder der Hamas. Also insofern ist das anders, das Bild anders als noch vor einigen Jahren, wo die Israelis bereit waren, für einen Soldaten in Geiselhaft 1000 palästinensische Gefangene freizulassen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist eine Verschiebung der Prioritäten, die aber nach dem Überfall vom vergangenen Jahr wahrscheinlich nicht anders zu erwarten war.
Sie haben eben davon gesprochen, dass sowohl Hamas als auch Hisbollah sehr stark in den örtlichen Strukturen verankert sind. Mhm. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, was das heißt, weil für jemanden, der in Deutschland lebt, ist es ja klar oder sollte es zumindest klar sein, dass es ein Gewaltmonopol des Staates gibt. Aber genau das ist ja zum Beispiel im Libanon nicht der Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Nein, der libanesische Staat ist hat kein Gewaltmonopol und ist schwach. Und korrupt vor allem. Nein, es hat sich im Süden des Libanon sozusagen eine eigene Staatlichkeit der Hisbollah herausgebildet. Das konnten sie machen mit viel Geld aus dem Iran, mit viel Ideologie aus dem Iran. Die haben es geschafft, sozusagen, dass innerhalb der schiitischen Bevölkerung des Südlibanon, ich sage da deutlich nur die schiitische Bevölkerung, eine sehr große Unterstützung für Hisbollah da ist. Nasrallah war für viele also der ganz große Heiland, hätte ich fast gesagt, ein politischer, ein religiöser Führer,
Entschuldigung, das ist der jetzt gerade umgebracht wurde, richtig, von
Ja,
Israel?
genau, das
Okay.
ist Nasrallah und das war halt ein sehr charismatischer Führer, politisch und militärisch. Und im Gazastreifen ist es eigentlich nicht viel anders. Sie hat ja die Hamas 2006 eine Wahl gewonnen mit 43 oder 44% gegenüber der PLO und hat seitdem diese Möglichkeit genutzt, um die PLO völlig aus dem Rennen zu schmeißen. Sie hat alleinige Macht im Gazastreifen übernommen und haben diese Macht dazu genutzt, die ganze Bevölkerung auf einen Krieg gegen Israel vorzubereiten. Sie haben
Was heißt
weiterhin
das,
sehr,
auf einen Krieg mit Israel vorzubereiten?
ja gut, die ganzen Tunnel zu bauen, Waffen zu bauen, Waffen aus dem Iran zu bekommen, Raketenbasen aufzustellen und sich für Terrorakte vorzubereiten. Das ist die Riesenkriegsvorbereitung. Ich meine, das Land ist untertunnelt, wahrscheinlich mehrere tausend Kilometer. Die Israelis sind noch nicht in der Lage, zu sagen, wie umfangreich das Tunnelsystem ist. Und das sind natürlich Arbeiten über 2 Jahrzehnte, die kontinuierlich gemacht worden sind und wo ein Großteil der Bevölkerung ja mitgemacht hat, bezahlt worden ist. Und das Geld kam aus dem Iran. Und weil der Iran eben Israel von dieser Seite her sozusagen destabilisieren möchte und für Israel ein Sicherheitsproblem schaffen will. Und das haben die Hamas-Leute sehr gerne gemacht. Sie haben vor allen Dingen ja auch eine Ideologie, die im Grunde genommen den Völkermord gegenüber den Juden in Israel propagiert. Denn sie wollen einen Gottesstaat schaffen in Gesamtpalästina ohne Israelis. Das heißt, die werden nach deren Vorstellung entweder so massakriert wie am 8. Oktober letzten Jahres oder sie werden vertrieben oder ins Meer vertrieben. Ich weiß es nicht, was sie im Einzelnen vorhaben, aber das ist im Grunde genommen das, was man heute als Völkermord bezeichnet, was die Hamas vorhat. Und Hisbollah ist nicht viel anders. Im Gegenteil zu Hamas ist sie noch ein bisschen stärker, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel stärker, dass man sagen muss, das ist eine ganz andere Kategorie. Und diese beiden Bewegungen sind ich sag mal, Pfahl im Fleische der israelischen Sicherheit. Und für eine ganze Zeit haben die Israelis gedacht, dass man koexistieren kann, vor allem mit Hamas. Es gab ja auch eine gewisse Koexistenz, dass man 20, 30.000Arbeiter aus dem Gazastreifen mit Israel hat arbeiten lassen. Dass man kranke Personen aus dem Gazastreifen in Israel versorgt hat. Auch Israel versorgt ja auch den Gazastreifen teilweise mit Strom und mit Wasser. So, das schien so ein bisschen sich zu beruhigen, aber inzwischen wissen wir, dass die Hamas nicht einen Augenblick an dem Ziel gezweifelt hat, Israel zu zerstören. Und dass der Anschlag von 2023 eigentlich schon ein Jahr hätte vorher stattfinden sollen, aber aufgrund irgendwelcher Entwicklungen dann doch verschoben worden ist. Also das sind alles Dinge, die zeigen, hier sind Gegner, mit denen man keine Koexistenz machen kann, sondern denen man letztendlich, die man letztendlich in die Schranken weisen muss. Wie weit das den Israelis gelingt, das kann ich heute auch nicht sagen, aber zumindest haben sie schon großen Fortschritt gemacht. Denn die Zahl der Raketenangriffe aus dem Gazastreifen ist bei null und die Zahl der Raketenangriffe aus dem Libanon ist noch größ, ist noch da, 100 bis 200 pro Tag, aber es werden noch weniger.
Ich würde noch mal gerne über zwei israelische innenpolitische Aspekte mit Ihnen sprechen wollen. Das einmal ist die Regierung und die Regierungsmitglieder. Und da gibt es ja auch Mitarbeiter, die als rechtsextrem bezeichnet werden.
Ja, das
Können Sie
ist.
noch mal beschreiben, was das heißt? Weil mir fällt es ehrlicherweise ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Und welchen Einfluss haben die eigentlich?
Ja, das sind religiöse und nationalistische Extremisten. Wie groß deren Einfluss ist, kann ich auch nicht sagen. Weil ich habe den Eindruck, dass Netanyahu ziemlich ja, ziemlich alleine das bestimmt, was gemacht wird. Und es gibt natürlich immer wieder Differenzen, gerade auch mit diesen Ministern, die also am liebsten im Gazastreifen wieder jüdische Siedler ansiedeln wollen, die am liebsten die Westbank von Arabern säubern wollen. Aber bisher haben die sich nicht durchsetzen können.
Aber vielleicht, das, was Sie da jetzt gerade beschreiben, hört sich irgendwie auch wirklich, wirklich extrem an. Also das hört sich sozusagen spiegelbildlich danach an, was die Hamas vorhatte.
Ja, nicht so brutal wie Hamas, aber sozusagen, es ist schon ein Extremismus, der dort in der Regierung sitzt, also Extremisten, die in der Regierung sitzen. Das sind auch Leute, die man vielleicht mit der Feuerzange anfassen sollte oder Kneifzange. Aber sie sind nun mal da. Aber ich habe den Eindruck, dass sie eher eine, ich sag mal, eine Veto-Power haben, als dass sie jetzt tatsächlich den Gang der Ereignisse bestimmen. Denn das bestimmt doch vielmehr die militärische Führung und die Geheimdienste, die Netanjahu vorliegen, was realerweise getan werden kann. Und hat sich bisher nicht von den zum Teil aberwitzigen Vorstellungen seiner Kabinettskollegen aus dem extremen Spektrum verleiten lassen, da mitzumachen. Aber zum Beispiel kann man sagen, in einem Punkt haben sie vielleicht eine gewisse Veto-Power gehabt, denn das Militär, also der Militärchef, wollte zum Beispiel, dass im Gazastreifen nach der Zerschlagung der Hamas als militärische Organisation eine internationale Verwaltung aufgebaut wird, damit die Menschen dort wieder eine Perspektive bekommen. Das hat Netanjahu dann abgelehnt, offensichtlich unter dem Druck seiner rechtsextremen Kabinettskollegen. Möglicherweise bedurfte es aber dieses Drucks gar nicht. Denn es ist auch unklar, ob dieses Konzept wirklich realisierbar war. Aber man hätte es ja zumindest ansprechen können und sich dafür offen zeigen können. Aber da hat Netanjahu abgewunken. Und deswegen kritisieren ja auch viele Israel dafür, dass sie keinen Plan haben für den Tag danach. Nicht? Denn Gaza ist zu einem Großteil zerstört. Die Bevölkerung wird noch mehr als bisher auf internationale Hilfeleistungen angewiesen sein. Die Hamas wird versuchen, die Verteilung der Hilfsgüter unter seine Kontrolle zu bekommen. Das werden versuchen, wiederum die Israelis zu verhindern. Und das ist ein ewiges Hin und Her, bei dem nicht erkennbar ist, wo sozusagen eine mittel- oder langfristige Lösung dabei resultieren könnte. Und eine Lösung, wie gesagt, der israelische Verteidigungsminister hat das ja vorgeschlagen, wäre, dass man eine zivile Verwaltung aufbaut, erstmal mit internationalen Kräften, vor allen Dingen aus der arabischen Welt, die dann Stück für Stück auch in die Hand von Palästinensern gelegt wird, die keine Hamas-Verbindung haben. Aber das ist bisher nur eine Idee, aber sie ist nicht umgesetzt worden.
Das hört sich so ein bisschen nach so einer Zwei-Staaten-Lösung Reloaded an.
Ja gut, das Problem der Zwei-Staaten-Lösung ist ja, dass sie, oder sagen wir so, die Zwei-Staaten-Lösung ist eine gute Idee. Die ist ja auch vereinbart worden in den 90er Jahren. Aber das Grundelement war, dass aus israelischer Sicht gesichert sein muss, dass der palästinensische Staat zu keiner militärischen Bedrohung oder terroristischen Bedrohung Israels wird. Und das ist sozusagen das eherne Gesetz. Ohne das wäre eine Zwei-Staaten-Lösung nicht möglich. Und wer sagt, dass man versuchen könnte, Gaza, ich sag mal, wieder aufzubauen und in diesem Zusammenhang zu befrieden, der hat das natürlich im Hinterkopf. Denn wenn es so etwas gäbe wie eine internationale Wiederaufbauprogramm, gleichzeitig ein Programm zur Unterdrückung der Hamas, könnte man sich vorstellen, dass dann ein Palästinenserstaat dort entsteht, dessen Regierung sich um das Wohl seiner Bürger kümmert und nicht darum kümmert oder all seine Energie darauf verschwendet, wie es gegen Israel Terroranschläge oder Raketenanschläge oder gar Terrorüberfälle machen kann.
Welche Rolle spielen eigentlich die israelischen Siedler in diesem gesamten Spiel, hätte ich fast gesagt?
Ja, das sind ja hauptsächlich die Wählerschaft von den sehr extremen Kabinettsmitglieder von Herrn Netanyahu. Diese Siedler sind natürlich in der Westbank aktiv und sie sehen natürlich im Augenblick Gelegenheit, das Leben der dort befindlichen Palästinenser noch unerträglicher zu machen, als es ohnehin ist, oder sie auch gerade zu vertreiben, immer in kleinen Schritten. Dann wird mal dieses Dorf eingemeindet oder jenes Dorf, werden die Menschen vertrieben, oder es werden Sicherheitsbedenken geltend gemacht, weil in dem einen Dorf oder der anderen Stadt ein Hamas-Führer ist und so weiter. Man kann das von außen nicht immer klar unterscheiden. Sind das jetzt legitime Anliegen der israelischen Sicherheitsbehörden, um tatsächlich Terroristen zu fangen, oder wird hier mit Hilfe von Siedlern versucht, sozusagen die Besiedlungsgrenze zu verschieben? Das ist das Ziel vieler dieser Siedler. Und Sie wissen, das wird natürlich überall kritisch gesehen, weil das führt dazu, dass die Palästinenser noch mehr radikalisiert werden. Und es führt dazu, dass die Zwei-Staaten-Lösung immer unmöglicher wird.
Lassen Sie uns mal, auch wenn das ganz schwierig ist, einen Blick sozusagen in die Zukunft werfen. Und was muss denn passieren, dass in dieser Region wieder Frieden eintritt? Ich weiß, wenn Sie diese Frage beantworten könnten, dann...
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Hauptfaktor für Unsicherheit in der Region ist der Iran. Der Iran versucht sich aufzubauen als der Kontrapunkt zu Israel, als der unerbittliche Feind Israels, als das Land, welches ohne Kompromisse darauf abzielt, Israel zu vernichten, entweder indem den Bürgern in Israel das Leben so schwer gemacht wird, dass sie von alleine abziehen, oder möglicherweise eben auch durch eine militärische Lösung, und es könnte auch eine Atomwaffenlösung sein. Und gleichzeitig versucht der Iran im Nahen Osten zur Vormacht zu werden gegenüber den sunnitisch regierten Ländern. Das sind insbesondere die Golfstaaten, Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate. Die haben alle ziemlich viel Angst vor dem Iran und vor allen Dingen vor den ganzen Proxy-Milizen, die der Iran hat. Denken Sie daran, dass die Houthis im Jemen...
Und ich muss kurz erklären, die Proxy-Milizen sind Milizen, die vom Iran bezahlt werden, aber auf eigene Rechnung sozusagen dann aktiv werden, also Hisbollah und Hamas und diese...
Ja.
Richtig?
Ja, das sind ja alles einerseits Hilfstruppen, zum Teil sind die ja vom Iran selber aufgebaut worden, wie die Hisbollah. Die ist ja eine Ausgründung der Revolutionsgarden. Aber auch im Irak haben wir pro-iranische Milizen, die in enger Zusammenarbeit mit den Revolutionsgarden stehen. Die Revolutionsgarden sind ja eine Miliz im Iran, die sozusagen dafür sorgen, dass das Mullah-Regime nicht gefährdet ist. Aber die haben eine Auslandsabteilung, und diese Auslandsabteilung baut diese Milizen entweder auf, oder wo es sie schon gibt, wie bei den Houthis, werden sie ideologisch und mit Waffen und politisch unterstützt, auch mit Geld, sodass sie in der Lage sind, sich an der Macht zu halten, und vor allen Dingen Druck auf die arabischen Staaten auszuüben. Also die Houthis haben vor einigen Jahren Ölförderanlagen der Saudi-Arabiens mit Drohnen zerstört, über eine Entfernung von 1200 Kilometern. Also die haben zum Teil wirklich ganz, ganz intelligente Systeme, und die Saudis haben nichts dagegen machen können. Sie bombardieren ab und zu mal Stellungen im Jemen, aber das hilft nichts. Und insofern ist die Angst der Menschen in den arabischen Golfstaaten ist sehr groß vor dem Iran. Das sind eben Sunniten gegen Schiiten und natürlich auch Iran gegen Saudi-Arabien. Nur Saudi-Arabien ist halt schwach im Vergleich zum Iran. Es hat weniger Menschen, es hat zwar Geld, aber es hat keine Revolutionsgarden. Das Militär ist nicht besonders ernst zu nehmen. Und das Gleiche gilt für die anderen Golfstaaten auch. Also die haben Angst davor und tendieren eigentlich dazu, Israel als Partner zu suchen, als Sicherheitsgarant gegen den Iran. was natürlich vom Iran und seinen Proxys ja, verhindert werden soll. Und ich meine, eine Folge des Angriffs vom 8. Oktober 2023 und der israelischen Gegenmaßnahme ist natürlich auch, dass in Saudi-Arabien derzeit keiner dran denkt, wirklich an eine Annäherung an Israel weiterzuarbeiten, weil man weiß nie, was die arabische Straße, wie das so schön heißt, auch in Saudi-Arabien verbringen könnte. Also das ist ein Spiel, bei dem man merkt, hier sind drei Akteure: Israel, die arabisch-sunnitischen Staaten und Iran und seine Verbündeten, wo jeder versucht, die Schwächen des anderen auszuspielen.
Also, lieber Professor Krause, ein schöner Ausblick ist es nicht, aber ich bedanke mich für Ihre Einordnung und ich bedanke mich, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.